Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins auf ein Rekordtief. Damit ist der Euro so billig wie nie zuvor. Wir fragen, steigt damit der Druck auf den Franken? Dann Machtkampf in Rumänien. Der Premierminister will den Staatspräsidenten absetzen. Super Doris im Höhenflug. Oder wie gut ist Bundesrätin Leuthard wirklich? Und schließlich werden wir ganz grundsätzlich in unserer Sommerserie 20 Köpfe, 20 Ideen.
Kann es sein, dass 27 Einwohner, die hier ihre Heimat haben, einfach geopfert werden, nur wegen dem Transit?
Die große Frage aus der kleinen Bündner Gemeinde Moulins kommt von Lucius Vasescher. Der ist Schweizer Botschafter bei der Welthandelsorganisation WTO und präsentiert uns heute seine Vision zur Schweiz von morgen. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins um 0,25%. Dieser Entscheid kam nicht überraschend. Wer dagegen weitere große Schritte gegen die Krise erwartet hatte, der wurde enttäuscht. EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Die Entscheide von heute seien alle einstimmig gefallen, so EZB-Chef Mario Draghi.
The decision was unanimous on all grounds, and this by itself carries a special strength to this decision.
Der Leitzins steht jetzt bei 0,75%. Auch wenn er damit erstmals unter die 1%-Marke rutscht, dieser Schritt war erwartet worden. Auch die chinesische Zentralbank und die Bank of England haben heute ihre Geldpolitik gelockert. Man habe sich aber nicht mehr als üblich abgesprochen, so Draghi. Überrascht hat die EZB damit, dass sie den Geschäftsbanken neu statt 0,25% gar keinen Zins mehr bezahlt für Geld, das die über Nacht bei ihr parkieren. Die Idee dahinter, statt ihr Geld bei der EZB in Sicherheit zu bringen, sollen die Banken Europas wieder untereinander Geld leihen. Viele Beobachter hofften, dass Draghi weitere Maßnahmen gegen die Krise ankündigen oder wenigstens andeuten würde. Das tat er nicht.
We always said that our no standard measures are temporary and we don't want to pre-commit about future decisions.
Die EZB wolle sich da mit Blick auf die Zukunft in keiner Weise festlegen. Insbesondere enttäuschte Draghi Erwartungen, dass die EZB im großen Stil Staatsanleihen kaufen und so die Zinslast von Spanien oder Italien lindern helfen könnte.
We want to behave within the limits of our mandate. I don't think there is anything to gain.
Die EZB wolle sich an die Grenzen ihres Mandates halten. Es profitiere niemand, wenn sie diese Grenzen überschreiten und ihre Glaubwürdigkeit zerstören würde. Stattdessen lobte Draghi die Staats- und Regierungschefs der Eurozone. Sie hätten beim Gipfel letzte Woche in Brüssel gezeigt, dass die Eurozone Bestand haben soll.
The leaders showed that this is a monetary union that it's meant to last.
Sie hätten den Weg hin zu einer echten Währungs- und Wirtschaftsunion eingeschlagen.
Urs Bruderer. Die historische Zinssenkung der EZB beschäftigt uns gleich noch einmal nach den Nachrichten des Tages mit Eva Gammeter.
Das schuldengeplagte Irland hat erstmals seit fast 2 Jahren wieder frisches Geld am Finanzmarkt aufgenommen. Insgesamt 0,5 Milliarde Euro. Für die Anleihen mit einer Laufzeit von 3 Monaten muss Irland 1,8% Zins zahlen. Irland nahm im Herbst 2010 als erstes Land Hilfe aus dem Euro-Rettungsschirm an. Die von der EU geplante Bankenunion wird in Deutschland heftig kritisiert. 160 deutsche Wirtschaftsprofessoren warnen in einem öffentlichen Brief. Die Bankenunion bedeutet eine kollektive Haftung für die Schulden der Eurobanken und Deutschland werde damit unter Druck gesetzt. Und auch der Bundesverband der deutschen Industrie spricht sich gegen eine Bankenunion aus. Es dürfe keinen europäischen Bankenrettungsfonds geben. Die EU-Kommission betrachtet die innenpolitische Entwicklung in Rumänien mit Sorge, wie ein Kommissionssprecher sagte. Hintergrund ist ein Amtsenthebungsverfahren, das die Regierungsparteien in Rumänien gegen Präsident Băsescu beantragt haben. Die Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima hätte vermieden werden können. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchungskommission des japanischen Parlaments. Die Katastrophe im März 2011 sei zwar vom Erdbeben und Tsunami ausgelöst worden, aber die Auswirkungen hätten durch wirkungsvollere Maßnahmen verringert werden können, heißt es im Bericht. Nach 7 Monaten sind heute die ersten NATO-Lastwagen wieder über die pakistanische Grenze nach Afghanistan gefahren. Möglich wurde dies, weil sich die USA für einen NATO-Angriff entschuldigte, bei dem 24 pakistanische Soldaten getötet worden waren. Die Schweiz verschärft ihre Sanktionen gegen Iran. Sie schließt sich damit zum großen Teil den von der EU verhängten Maßnahmen an, wie der Bundesrat mitteilt. Im Gegensatz zur EU erlaubt die Schweiz aber weiterhin Geschäfte mit iranischem Erdöl. Diese werden jedoch einer Meldepflicht unterstellt. Wer sich in der Schweiz zum Lehrer ausbilden lassen will, muss nicht mehr zwingend die Matura bestanden haben. Diese Maßnahme haben die Erziehungsdirektoren der Kantone beschlossen. Sie wollen so dem Lehrermangel entgegenwirken. Nach wie vor müssen sogenannte Quereinsteiger unter anderem mindestens 30 Jahre alt sein und mehr als 3 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Für den Absturz eines Air France-Flugzeugs über dem Atlantik vor 3 Jahren sind maßgeblich menschliche Fehler verantwortlich. Das geht aus dem Abschlussbericht hervor. Die Geschwindigkeitsmessung habe nicht mehr funktioniert, worauf die Piloten falsch reagiert hätten. Sie seien von der eigentlich beherrschbaren Situation überfordert gewesen. Beim Unglück in der Nacht auf den 1. Juni 2009 waren auf dem Flug von Rio de Janeiro nach Paris 228 Menschen ums Leben gekommen. 2 Jahre lang ist es restauriert und erweitert worden. Nun ist es wieder offen, das rund 120 Jahre alte Goethe- und Schiller-Archiv im deutschen Weimar. Mehr als 10 Millionen Euro kosteten die Bauarbeiten am ältesten Literaturarchiv Deutschlands. Neben originalen Handschriften von Goethe und Schiller beherbergt das Archiv auch Nachlässe von Wieland, Herder, Büchner oder Nietzsche. Rat: An der Tour de France hat der Schweizer Fabian Cancellara sein Ledertrikot verteidigt. Sieger der 5. Etappe von Rouen nach Saint-Quentin wurde der Deutsche André Greipel im Sprint. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.202 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.919 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2014 gehandelt, der Dollar zu 97,03 Rappen. Zum Wetter: Am Nachmittag und Abend teils heftige Gewitter. In der Nacht auf Freitag und am Freitagvormittag kräftiger Regen. Höchsttemperatur im Norden noch 22, im Süden 26 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Der Zinsentscheid der EZB. Was bringt er der Eurozone? Der Fehlentscheid des Schiris. Für die Ukraine ein Schock.
Sorry, aber hier müsste es 1:1 stehen. Und das hätte der Torrichter sehen müssen.
Damit soll Schluss sein. Jetzt kommt die Torkamera. Vielleicht, wir warten auf die FIFA. Dann Algerien feiert. Seit 50 Jahren ist es unabhängig, aber die Gesellschaft ist gespalten.
Leur majorité ne veulent pas du système autoritaire, mais aussi les forces libérales sont très faibles pour offrir.
Die Mehrheit will kein autoritäres Regime, aber die Liberalen sind zu schwach, um eine Alternative zu bieten, sagt der Journalist Belusche. Und schließlich 20 Köpfe, 20 Ideen. Wie sich Lucius Vasescha die Schweiz von morgen wünscht. Er ist Schweizer Botschafter bei der Welthandelsorganisation WTO. So schlimm wie 2008 steht es nicht mit der europäischen Wirtschaft. Wir sind weit davon entfernt, sagte EZB-Chef Mario Draghi heute in Frankfurt. Trotzdem senkte die Zentralbank den Leitzins auf das historische Tief von 0,75%. Ich habe darüber mit dem Wirtschaftsexperten Klaus Wellershoff gesprochen und ihn gefragt, war das eine Art Befreiungsschlag?
Als Befreiungsschlag würde ich das nicht bezeichnen. Ich glaube, die Europäische Zentralbank hat den Finanzmärkten, den Menschen in der Eurozone, den Unternehmen signalisieren wollen, dass sie ganz, ganz bewusst auf die Konjunktur schaut, dass sie die Lage als kritisch einschätzt und dass sie alles tun wird, um die konjunkturelle Entwicklung, das Wachstum, die Arbeitsplatzentwicklung zu unterstützen.
Die Chefin des Internationalen Währungsfonds Lagarde hat von einer Zinssenkung abgeraten. Die helfe zwar europäischen Krisenländern, hat sie gesagt, aber nicht den starken Deutschen. Ist das auch Ihre Auffassung?
Ach, Frau Lagarde hat sich, glaube ich, in den letzten Monaten irgendwie doch deutlich im Markt positioniert als Juristin und nicht als Ökonomin. Und ich hoffe, dass sie dann bald auch wieder etwas weniger vokal werden wird. Die Ratschläge des Währungsfonds ecken an allen Enden an. Sie hat in der vergangenen Woche den Amerikanern versucht, gute Ratschläge zu geben. In Europa kann es schon bald keiner mehr hören. Also ich würde das nicht so ernst nehmen.
Die Konjunktur schwächelt, Sie haben es erwähnt, die Arbeitslosigkeit in Europa steigt. Bräuchte es da nicht eine stärkere Medizin als eine kleine Zinssenkung?
Das ist eben sehr, sehr schwierig. Wenn die Zinsen einmal so niedrig sind, wie sie im Augenblick sind, dann kann man eben nicht mehr viel senken. Bei Null ist so eine natürliche Grenze, was die Zinsen angeht. Also ich glaube, da kann es nur noch darum gehen, Signale zu geben mit dem Zins und dann, wenn die Kreditinstitute Geld brauchen, um Kredite an die Wirtschaft zu geben, ihnen diese Liquidität auch zur Verfügung zu stellen. Und das hat die EZB, muss man sagen, in der Vergangenheit immer wieder getan, teilweise auch mit unkonventionellen Mitteln, mit unlimitierter Liquiditätszuteilung zum Beispiel. Ich glaube, da ist die europäische Konjunktur in sicheren Händen.
Verschiedene Experten haben der EZB ja geraten, Anleihen von krisengeschüttelten Ländern zu kaufen. Wieso tut sie das nicht?
Ja, vielleicht ist das wirklich die signifikante Nachricht des heutigen Tages, dass die Europäische Zentralbank einfach nur den Zins gesenkt hat und nicht zu den unkonventionellen Mitteln greift, die viele vorgeschlagen haben, um der europäischen Staatsschuldenkrise Herr zu werden. Also sie kaufen jetzt nicht im vermehrten Umfang spanische oder italienische Anleihen auf, um die Kapitalmarktzinsen zu senken. Davon halten sie sich vornehm zurück. Und ich denke, die Interpretation hier ist immer noch die gleiche wie vor einigen Wochen. Die Europäische Zentralbank will sich, soweit es geht, aus dieser Diskussion heraushalten. Sie wird es auch tun, solange der Prozess der Institutionenveränderung im Gange ist, weil sie Druck im Kessel halten will. Ihr ist bewusst, dass es nur in einer Krise zu den notwendigen institutionellen Anpassungen in Europa kommen kann, die es langfristig braucht, damit der Euro überlebt.
Die EZB hat heute auch beschlossen, den sogenannten Einlagesatz für die Banken auf Null zu senken. Damit bekommen die Institute keine Zinsen mehr, wenn sie ihr Geld bei der Zentralbank deponieren. Was bedeutet denn das?
Ja, damit versucht sie ein ganz großes Problem anzugehen, das wir hier auch in der Schweiz kennen, nämlich das Problem, dass die Banken die Liquidität, wenn sie sie nicht unmittelbar brauchen, sofort wieder zurückgeben an die Zentralbank. Also das Geld bleibt im Bankensystem hängen und wird in viel zu geringem Maße oder zumindest in einem geringeren Maße, als die Europäische Zentralbank sich das wünscht, dazu benutzt, um dann wiederum die reale Wirtschaft, die Unternehmen mit Krediten zu überschwemmen oder zu versorgen. Und die Anreize dafür, das Geld eben bei der Zentralbank zu parkieren und nicht in die reale Wirtschaft zu geben, die versucht die Europäische Zentralbank hier auf Null zu setzen, damit endlich die Konjunktur auch von der Seite stärker unterstützt wird.
Also die Hoffnung ist, dass zum Beispiel Unternehmer wieder günstige Kredite bekommen von den Banken.
Ich glaube, das Ziel dieser Maßnahme ist, dass die Geschäftsbanken tatsächlich Liquidität nur dann nachfragen, wenn sie Kredite geben wollen. Es ist eine ganz große Frage, wie viel das letztendlich helfen wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass die allermeisten Unternehmen in Europa finanziell im Augenblick sehr, sehr gut dastehen. Ich glaube, es sind wirklich nur die von der Rezession in den südeuropäischen Ländern betroffenen Unternehmen in bestimmten Branchen, denen es richtig schlecht geht. Die meisten haben hohe Mittelzuflüsse gehabt. Die Profitabilität sieht gut aus. Da ist die Kreditnachfrage gar nicht so wahnsinnig hoch.
Der Rekordzinssatz der EZB sorgt heute für die dicken Schlagzeilen. In der Schweiz pendelt der Leitzins ja bereits bei Null. Er liegt also schon tiefer als bei der EZB. Wie stark betrifft uns da der heutige Entscheid?
Ich glaube, er trifft uns überhaupt nicht. Die Zinsen sind in der Schweiz aus gutem Grund bei Null. Die Nationalbank muss versuchen, die Inflationsraten wieder aus dem negativen Bereich herauszudrücken. Wir sind am Rande einer Deflation, und das wird das Hauptaugenmerk der Schweizer Nationalbank sein in der Geldpolitik, diese Inflationsraten tatsächlich wieder hochzubringen und gleichzeitig zu verhindern, dass der Schweizer Franken zu stark werden wird. Da macht ein 0,25% mehr oder weniger Zins in Europa nichts aus.
Eben, die Nationalbank will den Mindestkurs von 1,20 pro Euro unbedingt verteidigen. Bedeutet das aber jetzt nicht, dass sie noch mehr Milliarden in die Hand nehmen muss, um ihn zu stützen?
Das glaube ich nicht. Denn wenn man sich überlegt, warum der Franken so stark ist, dann glaube ich, muss die Antwort nach zumindest zweimaligem Nachdenken doch sein. Es liegt im Wesentlichen daran, dass wir so tiefe Inflationsraten haben. Das ist das, was Währung auch in der Vergangenheit stark gemacht hat, tiefere Inflationsraten als bei den Nachbarländern. Und in der Eurozone fallen die Inflationsraten in den letzten Monaten ziemlich deutlich. Wenn überhaupt, dann müsste eigentlich die Lage für die Nationalbank einfacher geworden sein. Der Schlüssel zur Lösung des Problems der Frankenstärke liegt nicht in Europa, der liegt bei der Schweizer Nationalbank. Der Franken wird sich dann erst von seinen extrem starken Niveaus erholen können, wenn bei uns die negative Inflation vorbei ist und bei uns die Inflationsraten wieder steigen.
Einschätzungen von Klaus Wellershoff. Der Wirtschaftsexperte war früher Chefökonom der UBS. In Rumänien verschärft sich der Machtkampf zwischen der sozialliberalen Regierung von Victor Ponta und dem konservativen Präsidenten Traian Băsescu. Die Regierung hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatschef eingeleitet. Darüber soll das Parlament morgen entscheiden. Dieser jüngste Schritt ist der Höhepunkt einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die neue Regierung den Staat umbauen will. Dabei geht sie äußerst unzimperlich vor und verstößt auch gegen Recht und Gesetz. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Victor Ponta und seine Getreuen fackeln nicht lange, wenn es darum geht, die Macht zu festigen. So haben sie zuletzt die beiden bisherigen Parlamentsvorsitzenden handstreichartig entfernt und durch eigene Leute ersetzt, um anschließend das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten durchzusetzen. Der empörte Staatschef trat danach vor die Kameras und sagte, Regierung und Parlament verletzten die Werte der Europäischen Union.
Prin acțiunile guvernului și ale majorității parlamentare se încalcă grav valorile fundamentale ale Uniunii Europene.
Die neuen Machthaber hebelten mit dreisten und verfassungswidrigen Aktionen die Gewaltenteilung aus. Ihr Ziel sei die totale Macht und die Kontrolle über die Justiz.
Ținta finală este punerea sub control a justiției.
Regierungschef Ponta schlägt ein horrendes Tempo an, seit er vor zwei Monaten an die Macht gespült wurde, und zwar nicht etwa durch Wahlen, sondern durch ein Misstrauensvotum. Der 39-jährige Sozialist gibt vor, den bisherigen Sparkurs beenden und wieder eine sozialere Politik betreiben zu wollen. Rumänien brauche, wie jedes europäische Land, einen starken Sozialstaat, faire Löhne und Renten sowie ein solides Gesundheits- und Bildungssystem.
Cred că orice țară europeană, România, Europa are nevoie de stat social, are nevoie de salarii, are nevoie de pensii, are nevoie de sănătate și de educație.
Mit diesen Versprechen punktet Ponta bei der gebeutelten rumänischen Bevölkerung, die wegen den happigen Sparmaßnahmen in den letzten Jahren den Gürtel enger schnallen musste. Doch Kritiker wie der Bukarester Journalist Lucian Stefanescu vermuten, dass es Ponta nicht so sehr um das Wohl der Menschen geht, als vielmehr um sein eigenes. Darauf wiesen die bisher fragwürdigen Regierungsmanöver hin.
They did several dodgy maneuvers, this new government, and they're plagued now.
So hat Ponta bei der Absetzung der Parlamentspräsidenten geltende Regeln verletzt. Ferner hat er ein Urteil des Verfassungsgerichts ignoriert, wonach nicht er, sondern der Präsident Rumänien beim EU-Gipfel in Brüssel hätte vertreten sollen. Ponta fuhr trotzdem eigenmächtig nach Brüssel und beschnitt daraufhin sogar noch die Befugnisse des Verfassungsgerichts. Außerdem wechselte er sämtliche Spitzenkader in der Regierung aus, Richter und Staatsanwälte sowie weitere wichtige Funktionäre, vom Ombudsmann bis zum Fernsehchef. Ponta ließ das Gesetz zur Absetzung des Präsidenten vereinfachen, weil sein erklärtes Ziel es ja ist, den Staatschef Băsescu loszuwerden. Dass Băsescu zuletzt großen Wert auf eine unabhängige Justiz gelegt hat, ist Ponta und der durch zweifelhafte Geschäfte reich gewordenen sozialistischen Führungsriege ein Dorn im Auge. Doch den Rumänen geht das Gehabe ihres jungen Premiers langsam zu weit. Gestern gab es in Bukarest die ersten, noch verhaltenen Proteste gegen das Ponta-Regime.
Ich bin gekommen, um zu protestieren, praktisch, gegen alles, was sich im Moment in der Politik passiert.
Er sei gekommen, um gegen diese unmoralische politische Klasse zu demonstrieren, sagt dieser Mann. Und eine Frau meint, ein Rechtsstaat, überdies ein EU-Mitglied, dürfe nicht von einem Dieb regiert werden. Damit spricht die Frau auf eine weitere Ponta-Sünde an, nämlich auf den Plagiatsvorwurf. Eine Untersuchungskommission hat bereits bestätigt, dass der Premier große Teile seiner Doktorarbeit abgeschrieben hat. Doch Ponta akzeptierte auch dieses Verdikt nicht und ließ stattdessen die Mitglieder der Untersuchungskommission austauschen.
Mark Lehmann berichtete. Bundesrätin Doris Leuthard steht zurzeit im Rampenlicht. Diese Woche der Durchbruch im Fluglärmstreit, letzte Woche der überraschende Entscheid für eine zweite Gotthardröhre. Die Umwelt- und Verkehrsministerin bringt Bewegung in ihre Dossiers. Leuthard Superstar, titelt der Boulevard. Aber wie gut, wie erfolgreich ist die unterdessen amtsälteste Bundesrätin wirklich? Inlandredaktor Christian von Burg mit einer Zwischenbilanz.
Raimund Rodewald ist Landschaftsschützer. Ulrich Gietzendanner ist SVP-Nationalrat und Lastwagenunternehmer. Die beiden haben das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Aber was die Nachfolgerin von Moritz Leuenberger angeht, da sind sie sich einig. Gietzendanner sagt:
Während wir vorher 15 Jahre geschlafen haben, insbesondere auf der Straße, bei der Bahn war es etwas anders, sieht man jetzt, dass überall etwas geht, aber auch auf der Schiene geht es vorwärts. Doch, ich muss schon sagen, ich bin also erstaunt, wie diese Frau initiativ ist.
Und Rodewald?
Ich bin ja jetzt 22 Jahre auch tätig für den Landschaftsschutz und habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass eine Bundesrätin derart stark die Situation aufgewirbelt hat, die einen Wind erzeugt hat, einen Sturm fasst, der durch eigentlich alle Bereiche des Umweltrechts gegangen ist und wichtige Anliegen wirklich aufgegriffen hat. Nicht nur einfach rein rhetorisch, sondern auch mit konkreten Taten.
Wo man sich auch umhört, bei den Verkehrs- und Energieverbänden oder in den entsprechenden Kommissionen im Parlament, Bundesrätin Doris Leuthard wird gelobt. Sie habe sich schnell eingearbeitet in die zahlreichen Dossiers, sie lasse sich gut beraten, höre zu, treffe dann aber auch Entscheide und zeige dabei ein gutes Gespür für das politisch Machbare. Fast ein bisschen unheimlich, so viel Lob. Denn man muss natürlich auch sagen, dass Bundesrätin Leuthard eine geschickte Taktiererin ist. Eine, die weiß, wie sie sich verkaufen muss. Eine, die auch gefallen will. Der Entscheid etwa, nach Fukushima aus der Atomenergie auszusteigen, da mussten viele in der CVP ihre Meinung schnell revidieren vor den Wahlen. Aber zumindest bei Leuthard sei das nicht aufgesetzt, sagen viele. Sogar Jörg Buri von der linken atomkritischen Energiestiftung.
Ich bin überzeugt, dass Frau Leuthard vom Atomausstieg und von der Energiewende selber überzeugt ist. Sie sieht die volkswirtschaftlichen Chancen für unser Land und die verfolgt sie konsequent.
Leuthard setzt jetzt auf die sogenannte Cleantech-Branche. Und das beschert ihr bisher auch von grüner Seite viel Applaus. Aber jetzt macht sich Ernüchterung breit bei Martin Bäumle etwa, dem Chef der Grünliberalen. Er sagt zum Entscheid für eine zweite Gotthardröhre:
Da war ich eigentlich enttäuscht, da hat sie offensichtlich ihre Meinung geändert. Ich finde diesen Entscheid schwach, weil er ein Verfassungsbruch ist. Und beim Fluglärm, da muss man sagen, da ist es einfach noch zu früh. Aber da habe ich auch den Eindruck, da hat sie nicht die geschickteste Rolle gespielt.
Bewegung im Fluglärmstreit, das tönt gut. Wenn die Zürcher Bevölkerung am Schluss aber Nein sagt zum Ausbau der Pisten oder das Parlament Nein zum Staatsvertrag, dann kann Leuthard den schwarzen Peter weiterreichen. Ähnlich ist es beim Gotthard und beim Atomausstieg. Da gibt es zwar mutige Entscheide, ob sie Bestand haben, wird sich aber erst weisen. Es gibt Parlamentarier, die werfen Leuthard vor, sie suche mit diesen spektakulären Entscheiden das Rampenlicht. SP-Mann Erik Nussbaumer teilt diese Ansicht nicht.
Ich habe das noch nie erlebt, dass ihre Person im Vordergrund steht, sondern sie versucht, ihre Argumente darzulegen. Und schlussendlich endet das natürlich im Verständnis, dass sie eine Führungsperson ist und dass sie zu entscheiden hat. Und ich mag Führungspersonen, die entscheiden.
Fast durchwegs gute Noten also. Und nur wenig Kritik von denen, die mit ihr zusammenarbeiten. Was sagt Leuthard dazu?
Mit Kritik muss man leben, aber ich habe das Gefühl, wir machen es gut. Und entsprechend freue ich mich dann auch über andere Ratings, wo ich seit 7 Jahren an der Spitze stehe. Das heisst, offenbar geniessen wir doch auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und das Vertrauen. Und solange ich das habe, würde ich die Arbeit gerne im Sinn von unserem Land weitermachen.
Sprich, Doris Leuthardt möchte die beliebteste Bundesrätin bleiben. Und derzeit deutet nichts darauf hin, dass sich das ändern würde.
Es ist 18 Uhr und fast 25 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einem kritischen Journalisten in Algerien. Eine Vision aus Graubünden für die Schweiz der Zukunft. Und vielleicht können wir Ihnen auch noch sagen, ob die FIFA die Torkamera einführt oder gar den Chip im Fußball. Grün-weiß-rote Flaggen säumen die Straßen der Hauptstadt Algier. Algerien feiert den 50. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Die Loslösung von Frankreich war mit großen Hoffnungen verbunden und tatsächlich hat Algerien, das größte Land des Maghreb, mittlerweile ein Mehrparteiensystem und eine ansehnliche Presselandschaft mit rund 70 Zeitungen. Dort arbeiten auch Journalisten, die sehr kritisch über ihr Land berichten und dabei gegen große Widerstände kämpfen müssen. Daniel Voll hat mit Omar Belouche gesprochen, dem Chefredaktor von El Watan, der ersten unabhängigen Tageszeitung Algeriens.
Das Verhältnis der algerischen Regierung zu den unabhängigen Medien illustriert die Titelseite einer Ausgabe von El Watan, die eingerahmt im Treppenhaus des Redaktionsgebäudes hängt. Präsident Bouteflika wirft den Medien vor, dass sie im Dienst des Auslands stehen. Omar Belouche lächelt nur. Diese Litanei hören sie in ganz Afrika.
Ça c'est une litanie dans tous nos pays africains, dans le monde arabe. Et je suis content que le gouvernement ne soit pas content de notre travail. S'il était content, je serais malheureux. Je dis un problème là, un problème.
Zum Glück ist die Regierung mit unserer Arbeit nicht zufrieden. Sonst hätte ich tatsächlich ein Problem. Die Kritik an der algerischen Politik kommt im Watan und anderen unabhängigen algerischen Zeitungen knüppeldick. Dass Algerien sich auf den Einnahmen aus dem Geschäft mit Erdöl und Gas ausruhe, mit diesem Geld seine Importe von Industriegütern und Lebensmitteln finanziert, statt eine eigene Industrie aufzubauen. Dabei könnte man vieles selber produzieren.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent être fabriquées chez nous qu'on importe. C'est incroyable. C'est devenu un bazar. On importe de la Chine, de la Turquie. Si au moins c'était de l'Europe, de la qualité. Même pas.
Ein wichtiger Grund, vermutet Omar Belouche, Algeriens Regierung fürchte, dass sie die Kontrolle verliere, wenn sie die Wirtschaft öffne und modernisiere.
L'État pense qu'il lâche les commandes de l'économie, il va perdre de son autorité, il va perdre de son pouvoir, etc.
Der Staat fürchte, dass private Unternehmer sehr schnell wirtschaftlichen Einfluss gewinnen und sich in die Innenpolitik einmischen würden.
On a peur du privé. On a peur du privé qu'il prenne du pouvoir économique. Et le privé, quand il prendra du pouvoir économique, quand il prendra de l'importance, il va faire de la politique. C'est les règles du jeu. Si le privé demain arrive à développer le pays, pourquoi pas? Créer de l'emploi, à moderniser, etc.
Für Belouche kein Problem, weil damit neue Arbeitsplätze geschaffen würden. Denn das Wichtigste seien neue Stellen, vor allem für junge Hochschulabsolventen, wo die Arbeitslosigkeit mit geschätzten 30% besonders hoch sei.
Les jeunes demandent du travail. Le taux de chômage dans notre pays est très élevé. Je pense qu'il tourne autour pour les ceux qui ont des diplômes, etc. Il tourne comme dans les pays arabes, en Tunisie ou en Égypte. Il doit tourner autour de 30%. Ceux qui ont des diplômes, qui ne sont pas, c'est considérable. Et il n'y a pas de réponse à tout cela.
Dazu kämen Wohnungsnot und eine hohe Inflation, sagt Omar Belouche. Die Leute hätten allen Grund zur Unzufriedenheit. Und doch sei es in Algerien während den vergangenen anderthalb Jahren ruhig geblieben.
Plus de la crise du logement, la crise du chômage, il y a le pouvoir d'achat qui a beaucoup baissé ces dernières années. Hein? Les gens, donc ils se sont dit, non, attendons voir ce qui va se passer dans le monde arabe, et puis on verra.
Weil die Algerier zuerst einmal abwarten wollten, was sich aus den Revolten in anderen arabischen Ländern entwickelt. Dabei ist Omar Belouche überzeugt, dass Algeriens Bevölkerung kein autoritäres Regime will.
Les Algériens sont très partagés. Leur majorité ne veulent pas du système autoritaire, mais aussi les forces libérales sont très faibles pour offrir une alternative à notre pays.
Aber die liberalen Kräfte im Land wären zu schwach und politisch nicht einig, um eine Alternative zu bieten. Dass das autoritäre Regime unbequeme Aussagen nicht einfach hinnimmt, erfährt Omar Belouche immer wieder. Rund 200 Gerichtsverfahren habe er schon durchgemacht. Aber auch private Inserenten hätten seine Zeitung schon boykottiert. Bedauerlich. Omar Belouche zuckt mit den Schultern.
Et donc parfois ils coupent la publicité. Ça nous arrive. Bon, on est désolé pour eux qu'ils repartent, mais deux, trois mois après, ils reviennent.
Aber nach einigen Monaten seien bisher alle zurückgekommen. Denn seine Zeitung wird im Mittelstand so gut gelesen, dass keiner darauf verzichten wolle.
50 Jahre Unabhängigkeit in Algerien. Daniel Voll hat darüber mit Omar Belouche gesprochen. Er ist Chefredaktor von El Watan. Es ist offenbar ein schwieriger Entscheid, den die FIFA zu treffen hat. Wir haben noch immer keine Nachrichten und fahren deshalb weiter. Wir kommen zu unserer Sommerserie. Gefragt sind Ideen für die Schweiz von morgen. Lucius Vasescha ist 66 Jahre alt. Der Botschafter ist Delegierter des Bundesrates für internationale Handelsabkommen. Die nächsten Minuten gehören seiner Idee, von der winzigen Bündnergemeinde Moulins etwas zu lernen, über Eigenständigkeit zum Beispiel oder den Willen zur Selbstbehauptung.
Bei Weigne im Park Ela, willkommen im Park Ela. Wir sind hier in Moulins, der kleinsten Gemeinde im Oberhalbstein. Und wir möchten eigentlich von hier aus die Realität erfassen und in die Zukunft blicken. Moulins, das sind Steine, das ist Wasser und das ist Verkehr. Die meisten Leute kennen Moulins, weil es ein Engpass ist auf der Nationalstraße Julier in Sengadin. Aber wenn man hier anhält, findet man, wie überall in unserem Park Ela, wunderschöne Perlen, die es zu entdecken gilt. Und auf diese Reise möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mitnehmen. Wir stehen hier mitten im Dorf, das Posthotel Löwen, die Julierstraße, Patrizierhäuser und den Fallerbach, der uns jetzt den Ton angibt. Und wir hören Adolf Volterra zu, der Gemeindepräsident dieses Schmuckstückes im Oberhalbstein.
Die Gemeinde Moulins gehört zum Bezirk Albola, Kreis Oberhalbstein, Sursees, hat 27 Einwohner zurzeit noch, hat ein einziger Primatschüler. Die Sprache ist Romanisch bei uns da. Die Fläche von unserer Gemeinde beträgt 3.380 Hektaren und Höhe über Meer befinden wir uns hier auf 1.481 Meter. Die Gemeinde Moulins ist eine selbstständige Gemeinde noch, jedoch mit der Absicht von mir ist es, dass wir langsam eine Fusion mit anderen Gemeinden anstreben. Es muss aber die Bereitschaft sein, von den anderen Gemeinden auch mit uns mitzuziehen und den Karren weiterzuführen. Unsere Gemeinde ist sehr klein, hat noch 4 Bauernhöfe da und sonst ist keine Industrie, außer ein kleines Kieswerk, befindet noch auf unserem Gemeindegebiet. Was unsere Gemeinde sehr geplagt ist, ist von der Straße, die durch unser enges Dorf führt mit einer großen Steigung. Kommen Sie mal mit an die Straße und dann sehen Sie, wie die Anwohner, die an dieser Straße wohnen, beschlechtigt werden von Abgasemissionen und Lärmemissionen. Wir befinden uns jetzt da vor der Brücke, vor dem Engpass. Bei dieser Eröffnung dieses 40-Tonnen-Korridors wurden keine einzige Gemeinde im Oberhalbstein angefragt, ob man das machen darf oder nicht. Es wurde einfach uns aufdiktiert. Wir sind sehr enttäuscht über das Vorgehen, eigentlich seitens des Bundes und seitens des Kantons. Können aber als so eine kleine Gemeinde nichts unternehmen. Wir müssen uns fügen.
Ja, müssen wir uns fügen? Das ist die erste große Frage, die wir diskutieren müssen, denn wir Schweizer stellen uns ja immer als Idealdemokratie dar und wir rütteln gerne an anderen Institutionen unserer Partner, indem wir darauf hinweisen, wie ideal wir sind. Aber kann es sein, dass 27 Einwohner, die hier ihre Heimat haben, einfach geopfert werden, nur wegen dem Transit. Wenn wir die Geschichte anschauen, war natürlich diese Julier-Septimer-Straße schon zu Römerzeiten eine Nationalstraße. Nur war der Verkehr damals noch nicht so lärmig. Und es geht auch hier um die Verhältnismäßigkeit. 27 Leute den Behörden gegenüber, aber auch immens anwachsende Emissionen, die hier auf die Bevölkerung abgeladen wird. In einer normalen Demokratie würden wir zusammensitzen an einem runden Tisch und eine Lösung finden, die sowohl ökologisch und wirtschaftlich ist für die Einwohner hier, wie auch für den Nationalstraßenbau. Wir wollen ja eine nachhaltige Wirtschaft. Und das ist eben gerade diese Mitbestimmung, die wirtschaftliche Dimension und die ökologische Dimension, die hier eine Rolle spielen sollte. Wenn wir jetzt als zweiter Punkt die Gemeinde anschauen, voll ausgestattet mit den Autonomien einer Bündner Gemeinde, aber mit 27 Einwohnern nicht mehr in der Lage, diese Souveränität allein zu nutzen, dann sehen wir in die Zukunft. Wir sehen in die Zukunft, weil es gibt zahlreiche Kompetenzen, die heute bei den Kantonen sind. Und die Kantonen können sie nicht mehr ausüben, möchten aber nicht, dass der Bund sich hier einmischt. Also versucht man, mit Zusammenarbeit der Kantone diese Situation zu überbrücken. Wenn wir jetzt in einer globalisierten Wirtschaft die Schweiz in der Welt anschauen, dann sehen wir, dass wir in Europa, wo wir ja nicht im Haus sind, sondern nur auf dem Balkon, und diejenigen, die jetzt hämisch lachen, wenn es dem Haus schlecht geht, wenn das Haus einstürzt, landen wir alle auf dem Boden. Hier sind wir schon mal einmal marginalisiert, denn es werden Entscheidungen in Brüssel getroffen, die uns betreffen. Und da haben wir keinen Einfluss darauf. Wenn wir die Welt ansehen, dann geht der französische Regierungschef nach China und sagt den Leuten, kauft französische Produkte. 3 Wochen später kommt der Italiener und sagt, kauft italienische Produkte. Und was passiert? Die Chinesen kaufen deutsche Produkte. Europa ist in Asien, in Südamerika nicht oder nicht mehr präsent. Und dadurch wird auch in internationalen Konferenzen Europa marginalisiert. Und wenn jetzt die Schweiz immer mehr Gesetze übernimmt der EU, dann kann sie in internationalen Foren keine andere Haltung haben wie die EU. Also bringen wir keinen Mehrwert mehr und wir werden marginalisiert. Und deshalb ist das Beispiel Moulins für mich so einleuchtend. Und deshalb schätze ich auch die Haltung der Bewohner von Moulins, die eingesehen haben, so geht es nicht weiter, wir müssen fusionieren. Aber die anderen Partner um Moulins rum wollen nicht. Wir müssen uns auch überlegen für die Schweiz, ist eine geteilte Souveränität mit anderen nicht wirkungsvoller als eine volle Souveränität, die wir nicht mehr ausüben können?
Das war die Vision von Lucius Wasescha, dem Schweizer Botschafter bei der Welthandelsorganisation WTO. Morgen hören Sie an dieser Stelle Pietro Vernazza, er ist Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Andrea Abbühl, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.